bewegt. Hier vorne sind noch ein Haufen Stühle frei. Also wenn ihr irgendwie unbequem an den Rändern sitzt, tut euch keinen Zwang an. Ihr könnt gerne noch nach vorne durchrutschen und euch die besten Plätze sichern, wo ihr ganz dicht dran seid. Bei uns auf der Schule, da hatten wir einen Schulchor und ich dachte mir, ich singe gerne, das wäre doch eine Möglichkeit für mich, da einfach mit anderen gemeinsam Musik zu machen. Also bin ich auf die Chorleiterin zugegangen, die hat gesagt, ja klar, hört sich gut an, komm dann und dann im Musikzimmer vorbei, dann singst du mal ein bisschen, dann gucken wir mal. Und habe ich dann gemacht und dann gab es irgendein einfaches Lied, das hat sie gespielt und ich glaube, das war gut. Und dann sagt sie, hinterhältig wie sie war, sie wechselt jetzt mal irgendwie 3 Töne höher oder tiefer, ich weiß es nicht mehr und ich habe halt einfach nicht mitgewechselt, sondern das Lied so gesungen, wie ich es halt immer gesungen habe. Und dann hat sie mir doch ans Herz gelegt, vielleicht mal noch ein paar Gesangsstunden zu nehmen und dann könnten wir ja über den Choreinsatz nochmal nachdenken. Aber ich saß dann tatsächlich einige Wochen später im Schulgottesdienst, das haben wir da regelmäßig gemacht, wir hatten tatsächlich eine Kirche auf dem Schulgelände, weil das früher ein Kloster war. Und dann stand der Chor da vorne und schmetterte mit großer Begeisterung und aus vollem Herzen Gospellieder. Und dieses eine Lied war dann I'm getting ready for Judgment Day. Ich bereite mich vor auf den Tag des jüngsten, letzten Gerichtes. Und ich saß da drin und dachte, und ich glaube, ich kann sagen, ohne irgendwie auf sie herabzuschauen, aber ich saß da drin und dachte mir, wisst ihr, was ihr da singt? Ich bereite mich vor auf den Tag des jüngsten Gerichts, wenn ich vor Gott über mein Leben Rechenschaft ablegen muss. Und ich war damals schon mit Jesus unterwegs und dachte mir, es gibt diesen Gott und es gibt diesen Tag, an dem Gott dich fragen wird nach deinem Leben und inwieweit er da eine Rolle gespielt hat. Und die singen da mit Begeisterung. Und ich denke mir, die Worte versteht ihr, aber worum es da wirklich geht, ist euch das bewusst? Passt das zu dem, was ihr da, passt das, was ihr da singt, zu dem, was ihr wirklich glaubt und zu dem, was ihr lebt? Und ich glaube, ich habe das damals, ohne auf sie herabzuschauen, sondern aus Betroffenheit heraus gehört. Und das ist der Punkt, an dem Jakobus uns haben möchte. Jakobus, ein Bruder von Jesus, der einen Brief zum Neuen Testament beigetragen hat, mit dem wir uns die letzten Wochen, Monate in unseren Predigten beschäftigt haben. Der schreibt diesen Brief, um die Leute, die ihn lesen, die sich Christen nannten, zu fragen, wisst ihr eigentlich, was ihr da singt? Wisst ihr eigentlich, was ihr da sagt, wenn ihr behauptet, mit Jesus verbunden zu sein, als Christen unterwegs zu sein? Sieht man etwas davon in eurem Leben? Stimmt das, was ihr singt oder sagt, mit dem überein, was ihr lebt? Das fragt er die, die sich Christen nennen. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Du bist herzlich eingeladen. So wie du bist, mit all dem, was in deinem Leben nicht stimmt, dich auf Jesus einzulassen. So breitet er für dich seine Arme aus, mit all dem, was nicht stimmt in deinem Leben. Und wenn du zu ihm gehörst, dann sind seine Arme immer noch offen für dich. Aber dann kommt vielleicht auch aus Betroffenheit, aus Sorge heraus mal die Frage, stimmt das, was du da singst, gerade eben gesungen hast? Stimmt das, was du da sagst, mit dem überein, was du tust? Das ist die letzten Wochen immer wieder gesagt, für mich ist so das Generalthema in diesem Brief, den Jakobus schreibt, wenn Christus in dir lebt und du wirklich zu ihm gehörst. Wenn Christus in dir lebt, dann muss Christus in dir sichtbar werden. Dann muss man das sehen können an deinem Leben, sonst solltest du ins Fragen kommen. Das ist das, was Jakobus vorhat mit seinem Brief. Die Christen damals und vielleicht dich heute ins Fragen zu bringen. Ich möchte heute mit euch sprechen über den letzten Abschnitt aus diesem Brief. Wir haben dann einen übersprungen, der kommt nächste Woche, das passte terminlich besser. Aber über den letzten Abschnitt in diesem Brief, wo Jakobus nochmal das versucht, seinen Lesern wirklich ins Herz zu schreiben, dass wir das ernst nehmen sollen, wovon wir da reden. Konkret Gebet ernst nehmen und Sünde ernst nehmen. Eben das, was in unserem Leben nicht mit dem übereinstimmt, was Gott sich vorgestellt hat. Wir sollen Gebet ernst nehmen und wir sollen Sünde ernst nehmen, weil Gott Großes für dich und durch dich tun möchte. Gebet und Sünde ernst nehmen, weil Gott Großes für dich und durch dich tun möchte. Jakobus schreibt, Kapitel 5, Vers 13. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Jakobus spannt so einen Bogen auf. Macht jemand Schweres durch, und er wusste, seine Leser wissen, wovon er spricht. Er hat in diesem Brief öfter von Schwierigkeiten gesprochen, gerade der Abschnitt vorher, den wir jetzt noch nicht hatten, von Schwierigkeiten, die sie gerade deshalb durchmachen, weil sie zu Jesus gehören. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Dann soll er mit Gott darüber ins Gespräch kommen. Und auch das wurde im Verlauf des Briefes klar, dass es nicht immer so sein wird, dass diese Schwierigkeiten dann verfliegen, sondern dass Gott ihnen, dass Gott uns hilft, da durchzugehen. Macht jemand Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung? Wörtlich, ist jemand unter euch froh, gestimmt? Dann soll er Loblieder singen. Jakobus spannt diesen Bogen auf von Gegensätzen, Schweres und Ermutigendes. Und er meint damit das ganze Leben. Wir finden das in der Bibel immer wieder, auch in den Psalmen. Die tiefsten Abgründe der Erde, er, Gott, hält sie in seiner Hand. Und die Gipfel der Berge, auch sie gehören ihm. Die tiefsten Abgründe und die Berge. Und natürlich heißt das, und alles dazwischen auch. Und so schreibt Jakobus, wenn du Schweres durchmachst, sprich mit Gott darüber. Wenn du Gutes erlebst oder vielleicht in dem Schweren fröhlich bist, eine Zeit der Ermutigung erlebst, dann sing Loblieder für Gott. Aber egal, was in deinem Leben los ist, sei mit ihm im Gespräch darüber. Ich habe gerade das Handy, Smartphone kommt ja in unseren Predigten immer wieder vor. Ich glaube, das ist auch gar nicht schlecht, weil es in unserem Leben so viel vorkommt. Aber es ist ja so ein dankbares Thema, um sich richtig aufzuregen. Carina und ich saßen gestern am Fußballplatz und dann saßen unseren Zuschauern zwei Freundinnen nebeneinander. Es war Halbzeitpause und jede hängt an ihrem Handy, statt sich mit der anderen zu unterhalten. Das ist einfach, sich da über andere aufzuregen. Vielleicht kennt man es aus seinem eigenen Leben. Das Ding ist, das Problem ist überhaupt nicht neu. Wir saßen gestern mit ganz lieben Leuten zusammen. Und die fragten uns dann, oder meinten so, in eurer Generation ist das wahrscheinlich noch gar nicht so das Problem, oder? Danke, aber ja, ich gehöre noch zu der Generation, die tatsächlich auf Facebook unterwegs ist. Und da sah ich vor Jahren schon mal so ein Foto, ich glaube Anfang des 20. Jahrhunderts, wo ein Haufen Männer an einer Bushaltestelle standen. Und stellt euch vor, auch die waren nicht miteinander im Gespräch. Die hatten natürlich kein Smartphone vor sich, aber jeder seine Zeitung. Also das Problem, dass wir nicht miteinander reden, das ist nicht neu. Das Handy ist sicher noch mal gefährlicher, weil es einfach viel größere Welten öffnet und uns wirklich davon abhält, einfach mal zur Ruhe zu kommen. War vor Jahren auf einer Konferenz, das habe ich dann gestern auch erzählt, da ging es um White Space, also wörtlich übersetzt weißen Raum. War eine Konferenz für Leiter in christlichen Gemeinden und die haben da viel auch tatsächlich aus der Wirtschaft mit reingeholt, weil die Prinzipien dann doch an vielen Stellen sich überschneiden. Und da ging es darum, wie viel effektiver wir arbeiten, wenn es diesen White Space gibt. Die haben das sehr konkret gemacht. Wenn wir zwischendurch mal vom Schreibtisch aufstehen, wenn man jetzt am Schreibtisch arbeitet, und uns ans Fenster stellen und einfach mal für ein paar Minuten den Blick in die Weite schweifen lassen. Wie viel produktiver wir arbeiten, wenn wir nicht die ganze Zeit von einem Thema ins nächste hüpfen, sondern einfach mal rumsitzen, rumstehen und nicht gleich die nächste Info, den nächsten Post, den nächsten Zeitungsartikel über uns hereinbrechen lassen, sondern mal rumsitzen. Ich sitze, Gott sei Dank, selten im Wartezimmer. Aber wenn ich da sitze, da bin ich mal so ein bisschen gespannt, wenn da noch andere Leute sitzen oder andere Leute reinkommen vielmehr, wie lange dauert es, bis sie das Handy in die Hand nehmen oder sich eine Zeitschrift krallen. Wie lange kann jemand einfach da sitzen? Wenn wir das nicht können, dann fehlt uns dieses Gespräch mit Gott in allen Lebenslagen. Denn das sind die Momente, wo du mal durchatmen kannst und bewusst die Verbindung zu Gott herstellen und mit ihm über das Schwere reden, das du durchmachst, oder ihn laut oder innerlich singend loben für das Ermutigende, das du erlebst. Jakobus sagt, wenn du mit Christus verbunden bist, dann soll er in deinem Leben sichtbar werden. Dann sollst du diese Verbindung feiern, die er zwischen Gott und dir möglich macht. Und deshalb mit ihm im Gespräch sein, in allen Lebenslagen. Und dafür brauchst du es. Einfach mal da zu sitzen. Oder vielleicht spazieren zu gehen. Aber nicht immer gleich das Nächste auf dich einstürzen zu lassen. Musst du denken, Luther sprach davon, dass der Mensch in sich selbst verkrümmt ist. Er denkt nur über sich nach, nur über sein eigenes Leben und hat deswegen gar nicht die Möglichkeit, Gott in den Blick zu nehmen. Weil er in sich selbst verkrümmt ist. Und ich dachte, er hat es ja übertragen gemeint, aber wie oft ist das wörtlich so? Dass wir in uns selbst verkrümmt sind und gar nicht den Blick nach oben richten können, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Aber das sagt Jakobus dir, wenn du mit Christus verbunden bist, dann solltest du das ernst nehmen, dass er ein Gott ist, der die Verbindung aufgebaut hat zu dir, der die Verbindung möchte zu dir und immer zur Verfügung steht. Wir glauben an einen Gott, der Verbindung sucht zu dir. Und Jakobus schreibt dir, du solltest Gebet und Sünde, da kommen wir gleich zu, ernst nehmen, weil Gott Großes für dich und an dir tun möchte. Und Jakobus schreibt weiter über eine besonders schwierige Lebenslage. Ist jemand von euch krank? Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Ein ganz einfacher Text. Wenn jemand krank ist, dann soll er die Ältesten der Gemeinde, die Leiter der Gemeinde zu sich nach Hause rufen. Sie sollen ihn mit Öl salben, für ihn beten. Und Gott wird ihm helfen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Ein ganz einfacher Text, der, glaube ich, in vielen von uns viele Fragen entstehen lässt. Ich würde gern vier Aspekte kurz durchsprechen. Da ist zunächst die Rede davon, wenn jemand krank ist, dann soll er die Ältesten rufen. Die Leiter der Gemeinde. Und es wird im Neuen Testament immer wieder für diese Ältesten das Bild eines Hirten verwendet. So wie der Herr dein Hirte sein kann, so bist du, wenn du zu einer Gemeinde vor Ort gehörst, Ältesten anvertraut, die sich wie Hirten um dich kümmern sollten und es hoffentlich wollen und hoffentlich tun. Und die du rufen kannst, die du rufen sollst. Wenn ich dir das sagen darf, hier steht, er soll die Ältesten rufen. Das heißt, der Ball ist bei dir, wenn du krank bist. Aber wir kommen gern. Wenn du zu dieser Gemeinde fest dazugehörst, dann bist du uns anvertraut, dass wir nach dir schauen. Er sollte zu sich nach Hause rufen, vielleicht weil er tatsächlich krank im Bett liegt, das heißt dann, sie sollen über ihm beten, vielleicht weil er krank da niederliegt oder sie krank da niederliegt. Zu sich nach Hause rufen, weil er vielleicht sie nicht aus dem Bett kann. Oder auch einfach, weil die Ältesten wirklich in das Leben dieses Kranken hineinkommen, zu ihm nach Hause, da, wo er sich eben aufhält, wo er sein Leben gestaltet. Sie sollen ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Im Namen des Herrn, das heißt, sie kommen ja nicht selber als die großen Wunderheiler, sondern sie haben einen Auftrag, nach dir zu schauen und sie sollen dir etwas bringen, was Gott für dich tun möchte. Nicht mit Ölsalben. Wieso mit Ölsalben? Die Theologen raten seit 2000 Jahren, was genau das heißen könnte. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Öl war einfach, Olivenöl, damals tatsächlich Medizin. Wir lesen es bei dieser bekannten Geschichte, der barmherzige Samariter. Da wurde Öl einfach als Medizin verwendet. Aber natürlich gibt es auch andere Krankheiten, wo wir heute sagen würden und man wahrscheinlich damals auch schon gedacht hat, da ist jetzt Öl nicht das Passende. Vermutlich geht es darum, wo auch sonst gesalbt wurde, wo Menschen oder auch Gegenstände mit Öl bestrichen wurden, um deutlich zu machen, dass sie ganz besonders eng zu Gott gehören. Die Priester im Alten Testament, die Elemente von diesem tragbaren Heiligtum der Stiftshütte, die wurden gesalbt. Da wurde deutlich gemacht, das gehört in besonderer Weise Gott. Und das passiert, wenn Kranke mit Öl gesalbt werden, dass ihnen einfach greifbar, fühlbar zugesprochen wird. Du gehörst zu Gott. Gott nimmt dich in der Situation, in der du jetzt gerade bist, in den Blick. So wie Gott uns die Taufe schenkt, wo wir etwas spüren können, wie er uns das Abendmahl schenkt, wo wir etwas spüren können. So, glaube ich, ermutigt er uns, mit Öl zu salben, um zu spüren, dass Gottes Blick jetzt ganz auf mich als Kranken gerichtet ist. Dass er mich sieht und mir helfen möchte. Gott schenkt uns da eine Glaubenshilfe. Und die ist nicht exklusiv zu verstehen, dass Christen nicht zum Arzt gehen dürften. Medizin, Ärzte werden positiv erwähnt in der Bibel. Aber Jakobus lädt dich ein. Wenn du krank bist, dann lass dich in den Blick nehmen. Von deiner Gemeindeleitung, von Gott selbst. Es müssen auch gar nicht nur die Ältesten sein, gleich zwei Verse weiter wird es darum gehen, dass wir füreinander beten sollen, damit wir geheilt werden. Aber du kannst auch die Ältesten anrufen, die Gemeindeleiter und ihnen sagen, ich habe Not, kommt und betet für mich. Und dann heißt es da, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden, beziehungsweise Vers 16, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Oh, das kann Fragen aufwerfen. Ist diese Krankheit eine Strafe Gottes für mich? Was habe ich bloß falsch gemacht? Das kann in echte Not stürzen, wenn ich mir diese Frage stelle. Das kann in echte Not stürzen, wenn mir andere die Frage stellen, ja, was läuft denn in deinem Leben schief? Dass du krank bist und nicht gesund wirst. Was hast du denn falsch gemacht? Ich würde mir gerne ein paar Bibelverse mit euch anschauen. Weil ich glaube, dass die Bibel uns an der Stelle ernst ermahnen möchte und tief trösten möchte. Wirklich beides. Ernst ermahnen und tief trösten. Wir lesen in der Bibel, dass Krankheit wirklich aus persönlicher Schuld entstehen kann. Dass da etwas steht zwischen Gott und mir, was Krankheit in mein Leben lässt. Paulus schreibt davon im 1. Korintherbrief, da geht es ums Abendmahl. Und er schreibt, weil ihr unwürdig gegessen habt, und in dem Zusammenhang geht es darum, dass Leute leichtfertig sündigen zum Abendmahl gekommen sind, dass da Schwierigkeiten in der Gemeinde waren, dass die Armen verachtet wurden und dass die Reichen ach einfach fröhlich zum Abendmahl gegangen sind, sich die Armen haben egal sein lassen. Und dann schreibt Paulus, und deshalb sind einige unter euch krank oder sogar entschlafen, also verstorben. Krankheit kann Folge von persönlicher Sünde sein. Und selbst Schuld, von der wir nicht wissen, kann Segen verhindern. Wir lesen davon in Josua 7. Als einige aus dem Volk etwas hatten mitgehen lassen von der Beute, was sie nicht durften. und Gott den nächsten Sieg nicht geschenkt hat. Da war Schuld, die gar nicht bewusst war, aber sie hat Segen verhindert. Das kann passieren. Und deshalb schreibt Jakobus, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. In diese Krankheit hinein, an der der Kranke leidet, spricht Gott die Beziehung an. Lass uns das in Ordnung bringen. Es gibt etwas Wichtigeres als körperliche Gesundheit. Lass uns das in Ordnung bringen. Bekenne deine Sünde. Denn das kann zusammenhängen. Und es ist die ernste Ermahnung. Und gleichzeitig, und Gott sei Dank, macht er das so deutlich, dass wir die Verbindung nicht einfach herstellen können. Oh, du bist krank, was stimmt denn in deinem Leben nicht? Wofür möchte Gott dich denn bestrafen? Das war das Denken damals. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, Johannes 9, von dem Mann, der blind geboren wurde. Und Jesus' Schüler sehen diesen Mann und fragen Jesus, sag mal, wer hat denn jetzt eigentlich was ausgefressen? Er oder, weil er eben krank geboren wurde, seine Eltern? Wessen Sünde ist denn verantwortlich für diese Krankheit? Weil irgendjemand muss ja, sonst wäre er ja nicht krank. Und Jesus sagt, so ein Quatsch. Weder er noch seine Eltern haben irgendetwas zu dieser Krankheit beigetragen. Er sagt, weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Daran liegt's nicht, Leute. Nichts hat die Krankheit damit zu tun, dass die konkret irgendwas falsch gemacht hätten. Ganz im Gegenteil. In Lukas 13 wird Jesus sehr scharf, weil da einige Leute eine schnelle Verbindung zwischen Unglück und Schuld herstellen wollten. Als es da ein Massaker gab unter einigen Leuten aus Galiläa. Und dann kommen sie und sagen, ah, hast du gehört, was denen passiert ist? Das müssen ja ganz schlimme Finger gewesen sein. Und Jesus sagt, meint ihr, diese Leute seien größere Sünder gewesen als alle übrigen Galiläer, die auch in der Gegend wohnten, weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr ganz genau so umkommen. Wenn Krankheit immer Folge von Sünde ist, dann müsste jeder Einzelne von uns krank sein, schwer krank sein. Jesus sagt, man kann diese Verbindung nicht einfach so herstellen. Und wenn du krank bist und dir die Frage stellst, stimmt da was nicht in meinem Leben, dann musst du dich auch daran nicht zermartern und zugrunde gehen. Welche Sünde habe ich vielleicht noch nicht bekannt? Was muss ich denn noch bekennen, um irgendwie wieder gesund zu werden? Nein! Ich finde, wir spüren die Menschenliebe Gottes daran, dass er uns Psalm 19, Vers 13 schenkt, wo es heißt, wem fällt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Sprich mich frei von unbewusster Schuld. Ich finde, das ist so ein Blankoscheck. Ich kann Gott einfach sagen, was weiß ich, was in meinem Leben alles schiefläuft. Öffne mir die Augen dafür, wo ich umkehren muss. Aber was weiß ich, was alles schiefläuft? Vergib mir, ich bin ein Sünder, ein Mensch, der immer wieder Dinge tut, die dir nicht gefallen. So bin ich. Vergib mir. Wir müssen nicht kaputt gehen an dieser Frage, was läuft in meinem Leben vielleicht falsch, dass ich krank bin. Nein. Wir sollten hinhören. Gott möchte vielleicht in diese Krankheit, in diese Situation hinein die Beziehung zu ihm ansprechen. Aber wir dürfen einfach sagen, ich möchte dir gehören. Vergib mir, was vielleicht da ist und ich noch gar nicht auf dem Schirm habe. Wenn wir als Älteste zu Menschen nach Hause kommen, die uns darum gebetet haben, dann lesen wir Jakobus 5 vor und dann sprechen wir auch über Sünde und wir versuchen, das in eine gute Balance zu bringen und zu sagen, hey, wir sündigen alle oft. Auch das schreibt Jakobus. Wir sündigen alle oft. Und doch stehen wir hier gerade und sind gesund. Aber vielleicht gibt es was in diesem Zusammenhang, wo wir hier jetzt stehen, was da reingehört, was gut, was passend ist, das ist jetzt ausgesprochen, dass es bekannt wird und vergeben werden kann. weil Jakobus ernst ermahnen will und er doch gleichzeitig einfach dieses Angebot der Vergebung ist. Und keine Gefahr, dich kaputt zu martern, wenn du weißt, dass jeder von uns ein Sünder ist und wir gerade deshalb Jesus brauchen. Das ist ja das, was wir ein Leben lang als Christen brauchen, dass uns immer deutlicher wird, wie sehr wir verdient hätten, sterbenskrank zu sein. Und wie gerne Gott vergibt und uns einfach nur beschenkt. Und dann heißt es hier, ein Gebet im Glauben gesprochen, das wird den Kranken. Und da unterscheiden sich die Bibelübersetzungen. Was macht das mit dem Kranken? Die einen schreiben, es wird ihn retten, seine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung bringen. Die anderen schreiben, es wird ihn heilen. Punkt. Und es ist im Griechischen das gleiche Wort. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, sozo, das kann heilen oder retten bedeuten. So wie es viele Wörter gibt, Bank, die ganz unterschiedliche Dinge bedeuten können. Und dann müssen wir eben gucken, okay, aber was gehört in diesen Zusammenhang? Und ja, es geht auch um Vergebung und doch ist hier die Rede von Krankheit. Und ich glaube, die einfachste Deutung ist, ja, Gott wird ihn heilen. Punkt. Und wenn es dir geht wie mir, dann denkst du, wäre schön, wenn es so wäre, aber wie oft habe ich schon das Gegenteil erlebt? Wir haben Leute heute hier, die liebe Menschen verloren haben, wo die Ältesten nach Hause kamen, für sie gebetet haben, sie mit Öl gesalbt haben und sie sind gestorben. Sie wurden nicht geheilt. Und auch da können wir uns kaputt fressen. Das Gebet im Glauben gesprochen. Vielleicht hat der Kranke nicht genug geglaubt. Vielleicht haben die Ältesten nicht genug geglaubt. Gott sei Dank für seine Menschenliebe, dass er uns Markus 9 schenkt. Die Stelle, wo der Vater für seinen kranken Sohn bittet und Jesus sagt, wenn du willst, wenn du glaubst, alles ist möglich, dem der glaubt, gibt Jesus zur Antwort. Alles ist möglich, dem du glaubst, dem der glaubt. Und er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich kann diesen Glauben gerade nicht aufbringen, dass das in Ordnung kommt. Hilf meinem Unglauben. Und Jesus macht ihn gesund. Gott sei Dank, dass er uns so entgegenkommt. Und trotzdem sehen wir, dass Menschen nicht immer geheilt werden. Gott sei Dank, dass wir auch in der Bibel davon lesen, dass Menschen nicht immer gesund werden. Dass Paulus über seinen Kollegen und Mitarbeiter Trophimus schreiben muss, ich habe ihn krank in Milet mit zurückgelassen. Da war nichts zu machen. Und wir sagen, ja, Paulus hätte doch einfach für ihn beten können, ihn mit Öl salben und auf. Nein, er musste ihn krank zurücklassen. Irgendwas hat da nicht funktioniert. Und das ist das, was auch wir immer wieder erleben. Dass wir mit all dem Glauben, den wir aufbringen können, beten. Und die Heilung passiert trotzdem nicht. Wieso schreibt Jakobus das denn so? Wieso schreibt er das so vollmundig? Sie sollen ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Sie sollen für ihn beten. Und Gott wird heilen. Ich glaube, Gott möchte dich und mich zu erwartungsvollem Gebet einladen. Wir wissen, dass Gott nicht immer genau das tut, worum wir bitten. Gott sei Dank lesen wir schon in der Bibel, dass das auch bei den ganz Großen unseres Glaubens so war, dass sie nicht immer das bekommen haben, worum sie gebetet haben. Paulus, der schreiben musste, ich habe diesen Pfahl im Fleisch, etwas, was mich fertig macht, körperlich fertig macht. Und ich habe Gott schon 3-mal gebeten. Er hat immerhin eine Antwort bekommen, aber die Antwort war nur, hör auf zu beten. Lass dir an meiner Gnade genug sein. Ich will dich durch diese Situation hindurchtragen, aber ich werde sie nicht wegnehmen. Gott sei Dank lesen wir davon, dass das auch die ganz Großen erlebt haben. Und ich glaube, trotzdem schreibt Jakobus das so vollmundig und er wird geheilt werden, weil er möchte, dass du erwartungsvoll betest, dass du Gebet ernst nimmst. Weil du glaubst, dass Gott Großes für dich tun möchte. Und ebenso erwartungsvoll für andere betest, die krank sind. Weil Gott Großes durch dich tun möchte. Und wieder, ich finde es so, diese, altes Wort, aber ich finde es wunderschön, diese Menschenfreundlichkeit Gottes, so schön. Dass wir einfach beten dürfen um das, was uns auf dem Herzen liegt. Bis dem ersten Kapitel, da hat Jakobus geschrieben, freut euch, wenn ihr in allerlei Schwierigkeiten geratet. Und denkt, ja, warum soll ich dann dafür beten, dass ich gesund werde? So eine Krankheit ist durchaus eine Schwierigkeit. Kann ich mich freuen. Aber Jakobus sagt, nein, ruf die Ältesten zu dir, sie sollen für dich beten, damit du geheilt wirst. Ja, das kann positiv sein, aber du betest einfach für das, was dir auf dem Herzen liegt und vertraust Gott, dass er am Ende immer noch größer ist und es immer noch besser weiß, auch wenn du es nicht nachvollziehen kannst. Und ich glaube, zu diesem Gebet will Jakobus dich einladen. Erwartungsvoll für das zu beten, was dir richtig scheint. Und trotzdem nicht zu verzweifeln, wenn es anders kommt, sondern dich Gott anzuvertrauen, der es tatsächlich noch besser weiß. Ich möchte von uns als Gemeindeleitung Mut machen, das in Anspruch zu nehmen, wenn du Not hast, wenn du vielleicht krank zu Hause im Bett liegst, meld dich, wir kommen gern und nehmen dich in den Blick. Aber Jakobus schreibt nicht nur über die Ältesten, sondern er schreibt auch, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wann hast du letztes Mal einem Menschen deine Sünde bekannt? Gesagt, hier ist was in meinem Leben wirklich schiefgegangen und ich möchte mit jemandem darüber sprechen, ich möchte was aussprechen vor jemandem, um mit meiner Sünde nicht allein zu sein. Mit dem Grässlichen, was ich getan habe, nicht allein zu sein. Denn der Teufel will dich durch die Sünde in die Einsamkeit und die Verzweiflung führen. Dass du dich schämst, wie du sowas machen konntest. Dass du niemandem mehr in die Augen schauen kannst. Wenn du dich Christ nennst, dann lebst du davon. Dass du weißt, da ist Sünde in meinem Leben. Und die ist nicht einfach weg. Und ganz platt, Jesus liebt mich trotzdem. Und wenn du das wirklich glaubst, dann kannst du das auch vor Menschen aussprechen. Und das muss nicht jeder wissen. Aber vor Menschen, denen du vertraust, aussprechen. Da ist in meinem Leben echt was schiefgegangen. Ich möchte das aussprechen vor dir. Damit ich nicht mit meiner Sünde alleine bin und der Teufel mich dafür fertig macht. Und dann kannst du vielleicht vom anderen hören. Gott sei Dank für Jesus. Deine Schuld ist dir vergeben. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Und du denkst, ja, Elia, ein Mensch wie wir, der Typ, der die 400 Baalspriester da zunichte gemacht hat und Feuer vom Himmel gerufen und Eisen hat schwimmen lassen und ist klar. Ein Mensch wie wir. Aber ja, es war auch der, der große Höhenflüge mit Gott erlebt hat und am nächsten Tag dachte Gott, ich muss sterben, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, weil da gibt's eine Frau, die will mir Böses. Ein Mensch wie wir. Und Jakobus möchte dir Mut machen, Gebet ernst zu nehmen, erwartungsvoll zu Gott zu kommen. Weil du weißt, er ist dein Hirte, dein Vater. Dran zu bleiben. Jesus erzählt dieses Beispiel von der Witwe, die ungerecht behandelt wird, ungerecht behandelt wird und dann zu diesem Richter geht, der sie immer und immer und immer wieder abblitzen lässt. Und sie bleibt dran und irgendwann denkt sich der Richter, ist das nervig, gebe ich ihr halt, was sie will. Und Jesus erzählt das, um zu sagen, bleib dran. Gott ist nicht wie dieser ungerechte Richter, aber wenn sogar der sich erweichen lässt, umso mehr bleibt dran, auch wenn euer Gebet nicht gleich beim ersten Mal erhört wird. Vielleicht kennt ihr dieses Beispiel, man erzählt sich aus der Amtszeit von Abraham Lincoln, US-Präsident, während des Bürgerkriegs in den USA, dass da ein kleiner Junge am Weißen Haus spielt und auf der Bank vor dem Weißen Haus sitzt ein erwachsener Mann und er weint bitterlich. Der Junge sieht ihn und setzt sich zu ihm, irgendwie recht zutraulich, der Kleine, und sagt, was ist denn los mit Ihnen, wieso weinen Sie so? Und dann erzählt der Mann, mein Sohn ist zu Tode verurteilt worden, er ist in diesem Bürgerkrieg desertiert, er ist davongelaufen, zu Tode verurteilt und ich wollte zum Präsidenten und ihn bitten, dass er meinen Sohn begnadigt. Aber die Wachen lassen mich nicht rein. Und dann sagt der Junge, kein Problem, ich kann Ihr Anliegen meinem Präsidenten vorbringen. Er ist mein Vater und ich kann jederzeit zu ihm kommen. Wenn Jesus in dir lebt, dann ist Gott dein Vater und du kannst jederzeit zu ihm kommen, weil Jesus, der eigentliche Sohn, dich an seine Hand nimmt und mitnimmt gleich ins Oval Office. Na, viel besser noch in den himmlischen Thronsaal. Du kannst Gott dein Anliegen vortragen. Im Namen Jesu, ohne dass du diese Formel verwenden musst, sondern weil du sagen kannst, durch Jesus bin ich dein Sohn, bin ich deine Tochter und bring dir dieses Anliegen und bitte dich um deine Hilfe. Jakobus will dir Mut machen, Gebet ernst zu nehmen. In jeder Lebenslage, den Höhen und den Tiefen, mit Gott im Gespräch zu sein. Die Dinge, die in deinem Leben schieflaufen, die Krankheit, die da ist, erwartungsvoll Gott hinzulegen. In dem Vertrauen, dass er größer ist und dass er es besser weiß. Ja, aber du musst nicht einfach nur kommen und sagen, Gott, wenn es dein Wille ist. Nein, du darfst kommen und sagen, Gott, bitte. Und vielleicht noch, und ich weiß, dass du größer bist, wissen solltest du es. Aber du kannst einfach sagen, Gott, bitte. Ändere das. Jakobus möchte, dass du das ernst nimmst, Gebet ernst nimmst und Sünde ernst nimmst. Nachdem Jakobus diesen Brief geschrieben hat, 5 Kapitel lang und scharf gesprochen hat, über soziale Ungerechtigkeit, über die Worte, mit denen wir einander ermorden, über die abschätzigen Blicke, die wir einander zuwerfen, nachdem er 5 Kapitel darüber gesprochen hat, was in deinem Leben anders werden sollte, rundet er das Ganze nochmal eindringlich ab, indem er schreibt, meine Geschwister, wenn jemand einen unter euch, der sich von der Wahrheit abwendet und auf einen Irrweg gerät, und bei Jakobus heißt das sicher nicht jemand, der irgendwie an einer Stelle was Falsches glaubt, das mag dazugehören, sondern einer, der nicht der Wahrheit entsprechend lebt, die wir glauben. Der sagt, Christus lebt in mir, aber es wird nichts von Christus in seinem Leben sichtbar. Wenn jemand einen unter euch, der sich von der Wahrheit abwendet und auf einen Irrweg gerät, wieder auf den richtigen Weg zurückführt, indem er ihm wie ein Hirte einem verlorenen Schaf nachgeht, soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird dessen Seele vor dem Tod retten und bewirken, dass diesem Menschen die vielen Sünden, die er begangen hat, vergeben werden. Er wird seine Seele vor dem Tod retten, schreibt Jakobus, nachdem er über körperliche Krankheit gesprochen hat. Bringt er nochmal diesen Hammer über Sünde am Ende und sagt, nein, Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Gott sei Dank, wenn wir sie haben. Aber am Ende, nachdem Jakobus darüber gesprochen hat, spricht er darüber, dass wir geistlich tot sein können, dass die Verbindung zwischen Gott und uns gekappt sein kann. Gekappt sein kann in Ewigkeit. Dass all das Gute und Schöne, das wir in dieser Welt noch erleben, weil es eben Gottes Welt ist, die er für uns gemacht hat, nicht mehr da ist. Weil wir, so wie wir das manchmal in Beziehungen sagen, für ihn gestorben sind. Weil er für uns gestorben war. Weil wir auf unsere eigenen Wege gegangen sind. Weil wir uns gedacht haben, was soll das Ganze? Jakobus will, dass wir Sünde ernst nehmen, dass wir einander in den Blick nehmen und uns nicht die Sünden gegenseitig unter die Nase reiben. Wir sündigen alle oft, aber dass wir aneinander dran sind, einander Mut machen, wenn wir mit Christus leben, dass Christus in unserem Leben sichtbar wird. Damit nicht am Ende ein ewiger Tod, eine Ewigkeit ohne Gott steht. Sondern damit wir, ob wir hier gesund oder krank sind, in Ewigkeit in Gottes Gegenwart leben, in seiner neuen Welt, in der alle Tränen abwischen wird von unseren Augen, wo Leid, Geschrei und Schmerz nicht mehr sein werden. Da will Jakobus dich haben. Und er will dich dafür gewinnen, dass du um die anderen ringst, die du kennst, innerhalb dieser Gemeinde oder außerhalb dieser Gemeinde. Dass sie nicht dem ewigen Tod entgegengehen. Sondern dass Christus auch in ihnen lebt und sichtbar wird. Ein Bekannter erzählt mir von seinem Vater. Und ich erzähle es gerne weiter, weil der Vater selber was dazu gesagt hat. Von außen wäre das schwierig, so eine Geschichte zu erzählen. Aber der Vater selber hat so gesehen und seinem Sohn irgendwann gesagt, ich habe mein Leben ohne Gott gelebt und dann bin ich schwer krank geworden. Gelähmt am ganzen Körper, im Rollstuhl gesessen, dann sein Leben lang. Aber das war der Punkt, der ihn ins Nachdenken gebracht hat über Gott und die Welt. Das hat dazu geführt, dass er sich auf den Weg zu Gott gemacht hat, ihm sein Leben anvertraut, ihn um Vergebung seiner Schuld gebeten. Und er ist nicht körperlich geheilt worden. Aber er sagt, nochmal, er sagt, ich bin Gott so dankbar für diese Krankheit, dass ich im Rollstuhl sitze, denn sonst wäre ich ihm davongelaufen. Jakobus schreibt diesen Brief über alle möglichen Themen des Lebens. Am Ende nochmal die Aufforderung, Gebet ernst zu nehmen. Es verändert etwas. Und Sünde ernst zu nehmen. Und sich danach auszustrecken, wenn du mit Christus verbunden bist. Und wenn du es noch nicht bist, gilt dir die Einladung, es zu werden. Wenn du mit Christus verbunden bist, dann muss Christus in deinem Leben sichtbar werden. Wir sündigen alle oft. Aber der wahre Sohn nimmt uns gern an die Hand und nimmt uns mit in die Gegenwart des Vaters. Und so dürfen wir einander mitnehmen in die Gegenwart des Vaters. Umeinander ringen, füreinander beten, mitmachen. Um Menschen Heilung zu bringen, um Menschen Verbindung mit Gott zu bringen. In dieser Zeit dazwischen, wo wir noch warten auf Gottes neue Welt, ohne Leid, Geschrei, Schmerz und Tod. Hier erleben wir sie noch, aber wir wissen, wo es hingeht. Und immer wieder schenkt es Gott, dass wir etwas sehen von seiner neuen Welt und wirklich Menschen gesund werden, wenn für sie gebetet wird. Aber nicht immer. Wir stehen noch in dieser Welt. Wir leben noch im Dazwischen. Aber da bist du eingeladen, an Gottes Seite zu treten, bei seiner Mission mitzumachen. Um Heilung zu beten, um Menschen zu ringen. Damit Christus in ihrem Leben sichtbar wird. Lass uns aufstehen und einander Mut machen mit dem nächsten Lied, diese Chance und diesen Auftrag wahrzunehmen.